Guten Morgen, willkommen zum Ernährungsratgeber bei Radio Horeb. Die nächste Stunde sprechen wir über den Nährstoff Fett, der richtig dosiert lebensnotwendig für uns Menschen ist. Eingeladen haben wir heute den Ernährungswissenschaftler und Lehrküchenleiter der Malteser Klinik von Wegbecker, Peter Faulstich. Fett, liebe Zuhörer, ist ein wichtiger Nährstoff in der menschlichen Ernährung und er unterscheidet sich vom Eiweiß und Kohlenhydraten dadurch, dass er mehr als doppelt so viel Energie bereitstellt. Ich weiß nicht, ob dies der Grund ist, dass wir gerne fettes Essen bevorzugen, weil einfach Fett mehr Energie hergibt, oder ob es der Geschmack ist, der uns dazu verleitet, viele versteckte Fette zu uns zu nehmen. Denn so ein Gemüse abgerundet mit einem Löffel Butter oder eine Soße mit einem ordentlichen Klecks Creme Fraiche, das schmeckt einfach gut. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir Bundesbürger definitiv zu hohe Fettmengen zu uns nehmen. Doch der Umkehrschluss, nun Fett völlig zu meiden, wäre auch fatal für unseren Organismus, denn Fett ist ein lebensnotwendiger Stoff, den unser Körper unbedingt braucht. Damit uns das Fett nicht auf die Hüften geht und unser Wohlbefinden schwächt, kommt es darauf an, dass wir die richtigen Fette zu uns nehmen. Denn Fett ist nicht gleich Fett. In der nächsten Stunde, liebe Zuhörer, sprechen wir über die Beschaffenheit von Fetten. Dabei werden die Begriffe gesättigte und ungesättigte Fettsäuren besprochen, wie Fette bzw. Fettsäuren unseren Organismus positiv beeinflussen, welche lebenswichtigen Stoffwechselprozesse Fettsäuren unterstützen. Eingeladen haben wir für Sie den Ernährungswissenschaftler Peter Faulstich. Er leitet die Lehrküche der Malteser Klinik von Wegbecker in Bad Brückenau. Aus seinem Buch »Mein Weg zum Wohlfühlgewicht« haben wir das heutige Thema entnommen. Es hat ein Kapitel, nämlich genau unseren Titel der Sendung, die wir überschrieben haben, »Fette, richtig dosiert, lebensnotwendig«. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon Peter Faulstich. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott.
Sie sind uns aus der Malteser Klinik von Wegbecker in Bad Brückenau in Hessen zugeschaltet. Das liegt an der A7 zwischen Würzburg und Kassel. Die Malteser Klinik von Wegbecker, Herr Faulstich, das ist ja eine Fachklinik für Naturheilverfahren mit Schwerpunkt Heilfasten und Ernährung.
Ja, genau.
Was ist das Anliegen für die Schüler in Anführungsstrichen in Ihrer Lehrküche in Bezug gerade auf den Umgang mit Fetten?
Ja, okay, wir möchten natürlich auch den Leuten, die hierher kommen, Alternativen aufzeigen. Das heißt, wir möchten nicht nur Dinge verbieten. Es wird ja häufig erwähnt, dass eine sehr fettreiche Ernährung praktiziert wird, auch die falschen Fette aufgenommen werden. Aber wir möchten eben diese Dinge nicht verbieten, sondern wir möchten Alternativen aufzeigen, wie man auch seine Fettaufnahme bzw. seine Ernährung insgesamt sinnvoll gestalten kann. Und da ist manchmal sehr sinnvoll, eben nicht nur theoretisch darüber zu sprechen, sondern eben auch einfach mal ganz praktische Anwendungen zu zeigen. Zum Beispiel, wenn man in einem Gespräch herausfindet, dass die Fettzufuhr sehr einseitig ist, weil die Person sehr viel Wurst oder auch Käse oder insgesamt sehr viel tierische Produkte einbezieht, dann macht es ja keinen Sinn, ihr zu sagen, essen Sie jetzt weniger Wurst, dann macht man das vielleicht nur mit einem schlechten Gewissen, sondern es ist vielleicht mal sinnvoll, eben eine Lehrküche anzubieten und eben verschiedene vegetarische Brotaufstriche als Beispiel aufzuzeigen. Und dann verändern die Menschen diese Dinge ganz automatisch, wenn sie da ein Genusserlebnis haben. Also es geht uns sehr stark auch um den Genuss am Essen. Mhm. Und auch eine fettarme Ernährung oder eine fettbewusste Ernährung kann sehr gut schmecken.
Und man muss auch wirklich wieder sagen, dass auch die Ernährung eine Angewohnheit ist. Wir sagen, das und das schmeckt uns, das brauche ich auch, das braucht mein Körper. Und dass wir uns mit Alternativen auch langsam bekannt machen und uns auch Zeit lassen, unsere Ernährung umzustellen. Dass es in der Tat nicht so sein sollte, dass wir uns Verbote auferlegen, sondern auch mit uns da wieder gut umgehen und langsam lernen. Auch Alternativen, Sie sagten Brotausstriche zum Beispiel, auch mit in die Ernährung einfließen zu lassen. Wir wollen ja heute, Herr Faulstich, über die Fette sprechen, über Fette und Öle. Und Fette sind lebensnotwendige Energieträger. Also es soll uns jetzt nicht darum gehen, dass Fette nun total aus der Küche verbannt werden, sondern die richtigen Fette, dass wir heute so ein bisschen auch Grundlagen schaffen. Wofür benötigt denn unser Körper die Fette?
Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, also Fette sind ganz wichtige Energieträger. Es ist eben sehr konzentrierte Energie, das heißt 100 Gramm Fett liefern fast 1000 Kalorien, das ist eben sehr viel. Und nur wir müssen natürlich heute auch sehen, dass sich der Lebensstil verändert hat und dass wir heute nicht mehr so viel körperliche Arbeit leisten wie zum Beispiel vor 100 Jahren. Insofern brauchen wir auch nicht mehr so eine fettreiche Ernährung wie in dieser Zeit, wo körperlich viel gearbeitet wurde. Aber neben der Energiegewinnung brauchen wir natürlich auch die Fette zum Beispiel als Bausubstanz für unsere Körperzellen, vor allen Dingen in die Zellmembranen werden die Fette eingelagert und haben da ganz wichtige Funktionen. Aber wir produzieren auch eine ganze Reihe von Gewebehormonen aus diesen Fetten heraus. Und diese Gewebehormone sind sehr wichtig für die Kommunikation der Zellen und die Steuerung der Zellen. Mhm. Aber auch sind sie Träger von zum Beispiel fettlöslichen Vitaminen, die wir nur auch mit einer gewissen Fettaufnahme aufnehmen können. Sie sind Träger von Geschmacks- und Aromastoffen und manche Fettsäuren kann der Körper auch gar nicht selbst produzieren. Die müssen wir uns einfach mit der Ernährung zuführen. Mhm. Aber auch andere Dinge, an die man vielleicht nicht so denkt, das ist Fette bieten auch einen Wärmeschutz. Oder sie fixieren auch unsere Organe. Oder wenn es mal eben zu einer Auseinandersetzung kommt oder man irgendwo hinfällt, dann bieten sie uns auch einen ganz wichtigen Organschutz, also Verstößen und also vieles mehr.
Genau, man könnte also sagen, Fette bzw. Fettgewebe in unserem Organismus befinden sich nicht nur auf den Hüften und am Po, wenn man das mal ein bisschen schmunzelnd ausdrückt, sondern sie umfassen auch unsere inneren Organe. Die sind mit Fettgewebe ummantelt, wie zum Beispiel auch das Gehirn.
Oder? Das Gehirn, da spielen die Fette eine ganz entscheidende Rolle. Ja. Ne?
Oder auch die Leber und die Niere. Und das tut uns vor Verletzungen in der Tat schützen. Und der Wärmeverlust wird geregelt durch das Unterhautfettgewebe. Wieso kann man gesund sein, ob man nun viel oder wenig Fett zu sich nimmt? Weil der Umkehrschluss jetzt zu sagen, wir nehmen jetzt nur noch so wenig wie möglich oder gar kein Fett mehr zu uns, das stimmt nämlich auch nicht.
Nein, man kann, wie Sie sagen, auch mit wenig Fett gesund sein. Das zeigen auch Untersuchungen, vor allen Dingen in Japan oder auch in vielen asiatischen oder afrikanischen Ländern. Die Japaner erreichen ja weltweit das höchste Durchschnittsalter und die Japaner machen traditionell eine sehr fettarme Ernährung. In vielen Industrieländern wird eine sehr fettreiche Ernährung gemacht. Wir sehen da viele Probleme, vor allen Dingen im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Krebserkrankungen, rheumatische Situationen und vieles mehr. Aber andererseits sehen wir auch in vielen mediterranen Ländern, nehmen Sie Griechenland, die haben eine Fettaufnahme, die liegt weit über 40% traditionell der Gesamtenergieaufnahme. Aber wir haben zum Beispiel in Kreta oder in vielen mediterranen Ländern ein sehr geringes Auftreten an Herz-Kreislauf-Krankheiten mit einer sehr hohen Fettaufnahme, also die durchaus genauso hoch liegt wie bei uns. Aber in diesen Ländern werden eben ganz andere Fettsäuren auch aufgenommen. Also die typisch mediterrane Kost beispielsweise ist zwar relativ fettreich, aber sie liefert sehr viele gesunde Fettsäuren.
Das sind die sogenannten gesättigten Fettsäuren, was man so hört. Aber auch da muss differenziert werden. Aber darüber sprechen wir gleich. Gefürchtet ist ja, dass wenn wir zu viel Fett zu uns nehmen, dass sich der Blutfettwert im Körper zu sehr erhöht. Ich spreche das Cholesterin an. Mhm. Was ist, wenn der Blutfettwert im Körper zu hoch ist?
Ja, okay, wenn der Cholesterinspiegel in bestimmte Bereiche geht, ich sage mal über 230, 240, vielleicht sogar 250 Milligramm Prozent, dann nimmt mit immer mehr ansteigendem Spiegel natürlich auch das Risiko zu, vor allen Dingen, wenn der LDL-Spiegel, das bezeichnet man auch häufig als das problematische Cholesterin, wenn der erhöht ist. Und wenn Sie zum Beispiel gleichzeitig Leute, die ja sehr viel eben tierische Lebensmittel essen, nur in denen ist ja auch Cholesterin enthalten, wenn die sehr viel davon zu sich nehmen, dann haben die und oft essen sie auf der anderen Seite auch sehr wenig Gemüse, oft wenig Salate. Und damit kann das Cholesterin, was dann im Blut zirkuliert wird, leichter oxidiert werden. Und gerade, also das sind Reaktionen mit Sauerstoff. Und dieses oxidierte Cholesterin lagert sich sehr viel aggressiver an die Gefäßwände ab. Und da kann es dann auch durchaus zu Plaquebildungen kommen. Das sieht man bei Leuten, die eben teilweise sehr hohe Werte auch haben in diesem Bereich.
Vielleicht damit wir verstehen, was Blutfette in unserem Körper bewirken. Vorher auch nochmal die Frage, was ist denn eigentlich Cholesterin?
Cholesterin ist ein fettähnlicher Stoff.
Mhm.
Und Cholesterin selbst kommt ja nur in tierischen Lebensmitteln vor, aber man darf da auch nicht nur die Cholesterinaufnahme über die Ernährung sehen. Etwa 2/3 des Gesamtcholesterins, was im Blut zirkuliert, wird eigentlich in der Leber produziert. Und es gibt Leute, die sprechen zum Beispiel auch auf eine Cholesterinabsenkung über die Ernährung sehr gut an. Also man kann dadurch den Cholesterinspiegel reduzieren, aber andere wiederum hat man da keine guten Ergebnisse. Weil wenn man weniger mit der Ernährung aufnimmt, produziert, wird häufig in der Leber wieder mehr produziert. Also es ist ein Ausgleichsmechanismus. Das Problem scheint eher da zu liegen, wenn wir langfristig diese Regulationsmechanismen durch eine sehr einseitige Ernährung im Körper überfordern. Und der Körper kann die Cholesterinaufnahme ins Blut ist eben von sehr vielen, von der gesamten Ernährung abhängig.
Mhm.
Das heißt, wenn ich zwar relativ viel Cholesterin als Beispiel aufnehme, aber eben gleichzeitig sehr viel Gemüse, sehr viel Salate esse, vielleicht auch Nüsse, dann sind da auch Ballaststoffe enthalten, die die Cholesterinaufnahme sehr stark hemmen können.
Mhm.
Und die durchschnittliche Cholesterinaufnahme aus den Lebensmitteln liegt nur bei 10%. Das ist gar nicht so viel.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann es auch sein, dass manche Patienten Misserfolge haben bei der Ernährungsumstellung, dass der Cholesterin sich nicht sofort senkt, weil auch einfach die inneren Organe, die Cholesterin produzierenden Organe, also die Leber, erst auch einmal sich umstellen muss und dass es ein längerer Prozess ist.
Ganz genau, das ist ein längerer Prozess und es gibt natürlich unterschiedliche Stoffwechselstörungen, die mit einer Cholesterinerhöhung einhergehen und es gibt zum Beispiel Leute, die haben genetisch bedingt nicht so viele Rezeptoren oder Andockstellen, wie immer man es bezeichnet, an den Zellen und die können das Cholesterin eben nicht so gut aus dem Blut in die Zellen aufnehmen. Aber trotzdem ist es auch gerade bei diesen Fällen dann sinnvoll, eben auf eine insgesamt hochwertige Ernährung zu achten, beziehungsweise auch auf einen relativ niedrigen Cholesteringehalt, um dieses Problem nicht noch überzustrapazieren.
Was sind denn so Stoffe oder Lebensmittel, die den Cholesterin in die Höhe treiben?
Also sie haben vor allen Dingen in Lebensmitteln wie Fleisch, Wurst und Käse sehr viel Cholesterin drin, aber auch in Eiern natürlich oder in Backwaren, wo viele Eier zugesetzt sind, aber vor allen Dingen auch Innereien wie Leber, Nieren oder solche Spezialitäten wie Garnelen oder Kaviar, die haben sehr viel Cholesterin, aber auch Sahne und Butter liefern da sehr viel.
Wenn wir jetzt vom Cholesterin sprechen, und auch später in der Sendung werden wir diese Worte nutzen, nämlich das LDL und das HDL.
Ja.
Was sind denn da die Unterschiede?
Ja, okay, das LDL-Cholesterin, das versorgt die Zellen sozusagen mit Energie, aber auch mit Cholesterin. Cholesterin ist ja auch ein lebensnotwendiger Stoff. Man darf das Cholesterin nicht nur negativ sehen.
Mhm.
Das ist wichtig für die gesamte Zellstabilität. Auch es wird in die Zellmembranen, also in die Randschichten der Zellen eingelagert, so dass sie transportfähig sind. Wichtig ist, dass dieses Cholesterin eben in vernünftigen Mengen dort eingelagert wird. Wenn es zu viel wird, also dieses, dann hat das HDL die Funktion, also wenn die Zellen das Cholesterin nicht mehr aufnehmen können, dann bewirkt das LDL, dass es wieder zur dass es wieder zur Leber zurücktransportiert wird. Und damit hat das HDL eben sehr günstige Wirkungen. Nämlich wenn das LDL-Cholesterin sehr lange im Blut zirkuliert, dann nimmt eben auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass es zu Ablagerungen kommen kann.
Mhm. Deswegen spricht man auch so vom schlechten LDL-Cholesterin und vom guten HDL.
Also wenn das HDL erhöht, ist es sogar ein sehr großer Vorteil. Man gibt heute ja sogar bestimmte Verhältnisse an. Also das LDL-HDL-Verhältnis sollte möglichst unter 4:1 liegen und dann hat man eben kein so großes Risiko.
Mhm. Heute im Ernährungsratgeber, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, sprechen wir über Fette. Fette, richtig dosiert, sind lebensnotwendig. Herr Vollstich, jetzt lassen Sie uns endlich über die Fette sprechen. Jetzt haben wir der Cholesterin sehr viel Aufmerksamkeit gegeben. Warum ist Fett nicht gleich Fett?
Ja, okay, wir müssen natürlich bei den Fettsäuren sehr stark differenzieren. Das Problem in unserer heutigen Wohlstandsernährung, sage ich mal, ist natürlich, dass wir mit einer teilweise sehr hohen Aufnahme tierischer Lebensmittel nicht nur viel Cholesterin aufnehmen, sondern eben auch sehr viel gesättigte Fettsäuren. Also man unterscheidet zwischen gesättigten Fettsäuren und ungesättigten Fettsäuren. Und diese gesättigten Fettsäuren sind eben auch sehr stark in der Lage, zum Beispiel den Cholesterinspiegel zu erhöhen. Also es ist nicht, wie gesagt, nur von der Cholesterinaufnahme absolut abhängig, sondern eben auch ganz stark von der Fettsäurezufuhr.
Was sind Fettsäuren? Was können wir uns als Laien darunter vorstellen?
Ja, okay. Das müsste man dann chemisch erklären. Also Fettsäuren bestehen immer aus einer Reihe von Kohlenstoffatomen. Das sind ganz viele Kohlenstoffatome. Das können Sie sich wie eine Perlenkette vorstellen, die miteinander verbunden sind. Und jedes Kohlenstoffatom hat normalerweise eben auch zwei Wasserstoffatome. Und wenn eben jedes Kohlenstoffatom mit diesen Wasserstoffatomen besetzt ist, also mit jeweils zweien, dann spricht man von gesättigten Fettsäuren. Und wenn nun in der Kohlenstoffkette ein Kohlenstoffatom keine Wasserstoffatome besitzt, dann ist es eine ungesättigte Fettsäure, und zwar, weil das nur bei einem Kohlenstoffatom ist, eine einfach ungesättigte Fettsäure. Mhm. Und wenn das bei mehreren Kohlenstoffatomen der Fall ist, dann spricht man wegen mir von einer zweifach ungesättigten Fettsäure oder einer dreifach ungesättigten Fettsäure. Oder wenn das bei ganz vielen Kohlenstoffatomen in der Reihe so ist, dass da keine Wasserstoffatome dranhängen, dann ist das eine mehrfach ungesättigte Fettsäure.
Und was bewirken nun gesättigte Fettsäuren in unserem Körper?
Ja, die gesättigten Fettsäuren, die dienen vor allen Dingen auch als Energielieferant. In gewissen Anteilen sind sie auch notwendig. Man empfiehlt hier nach internationalen Gremien, vor allen Dingen auch der WHO, etwa 7-10% der Gesamtenergieaufnahme oder maximal 7-10% der Gesamtenergieaufnahme in Form von gesättigten Fettsäuren zu sich zu nehmen. Und wenn es zu viel wird, dann können eben im Körper eben auch spezifische Probleme gefördert werden, wie zum Beispiel, ich sagte ja schon, dass diese Fettsäuren in die Zellmembranen beispielsweise eingelagert werden. Und Sie wissen das vielleicht, dass Fette, die sehr viel gesättigte Fettsäuren enthalten, das sind eben die tierischen Fette, aber auch Palmkernfett oder Kokosfett, dass die von Natur aus fest sind.
Mhm, das stimmt, ja.
Und ungesättigte Fettsäuren, also oder Fette mit mehr ungesättigten Fettsäuren, die sind schon bei Zimmertemperatur flüssig. Deswegen spricht man ja auch von Ölen. Und Sie können sich vorstellen, wenn eben in die Zellmembranen sehr viel feste Fette eingelagert werden, dann sind die Zellmembranen nicht flexibel. Die gesättigten Fettsäuren haben eine sehr glatte Molekülstruktur. Und dadurch, dass die so glatt sind, sind die Zellzwischenporen in den Zellmembranen sehr eng. Das heißt, der ganze Nährstoffaustausch, also der Einstrom von Nähr- und Vitalstoffen in die Zelle wird blockiert, aber auch der Abtransport von diesen Nähr- und Wirkstoffen. Mhm. Aber ein großes Problem ist vor allen Dingen, das wird ja nicht nur in die Zellmembran, es wird überall im Körper, der Körper besteht aus 70 Billionen Zellen. Und wenn überall eben vorwiegend diese gesättigten Fettsäuren eingelagert werden, stellen Sie sich das mal zum Beispiel bei den Blutkörperchen vor, die roten Blutkörperchen oder auch die Blutblättchen oder Thrombozyten, wie man sie nennt, die werden dann da eingelagert und die sind gar nicht flexibel.
Mhm. Und das ist ein gutes Bild.
Mhm. Ja, und wenn nun zum Beispiel, wie das mit zunehmendem Alter ja auch ein bisschen auftritt, eben verschiedene Ablagerungen, Gefäßen sich entwickeln und eben die Blutkörperchen dann nicht flexibel sind, dann kann es eben zum Thrombus kommen oder eben zum Blutgerinnsel oder eben, dass bestimmte Regionen nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgt werden können durch die Blutkörperchen und dann kommt es eben zum Herzinfarkt oder zum Schlaganfall. Also das ist ganz entscheidend für unsere Gesundheit, dass die Zellmembranen flexibel sind. Und da sind die gesättigten Fettsäuren sehr nachteilig. Im Grunde braucht man nur die Zellmembranen untersuchen und da weiß ich schon, wie sich jemand ernährt.
Also die gesättigten Fettsäuren, könnte man auch laienhaft sagen, sind die einfacheren Formen der Fettsäuren.
Genau, ja.
Sie neigen dazu, den Cholesterinspiegel in die Höhe zu treiben.
Auch man diskutiert ja auch, ob das Krebsrisiko dadurch gesteigert werden kann, auch dass entzündliche Prozesse im Körper ausgelöst werden. Aber man muss auch wieder bei den gesättigten Fettsäuren unterscheiden, vor allen Dingen Stoffe, die heute sehr riskant eingestuft werden, das sind sogenannte Transfette, die vor allen Dingen beim Härten auch entstehen, von Margarine oder bei solchen Dingen. Und die werden auch noch im Hinblick auf Diabetes diskutiert, dass sie hier ursächlich verantwortlich sind, Herzinfarkte sehr stark vermitteln, Schlaganfälle, aber auch Herzrhythmusstörungen und vieles mehr.
Mhm. Normalerweise kommen gesättigte Fettsäuren überwiegend in fetten tierischen Ursprungs vor.
Ja, also in Milch- und Milchprodukten,
genau.
Auch Fleisch- und Wurstwaren. Da finden Sie die ganz üppig und im Pflanzenbereich oder finden Sie vorwiegend ungesättigte Fettsäuren. Zwei Ausnahmen, das ist das Palmkernfett und das Kokosfett. Mhm. Da haben Sie auch viele gesättigte Fettsäuren drin. Also immer Fette, die von Natur aus relativ fest sind.
Wenn wir jetzt uns nochmal die ungesättigten Fettsäuren näher betrachten.
Ja.
Sie sind ja hauptsächlich enthalten auch in Olivenölen, Rapsölen, Avocado, Nüssen, Samen. Was sollte beachtet werden, wenn wir unsere Ernährung umstellen auf ungesättigte Fettsäuren?
Ähnlich wie bei den gesättigten Fettsäuren gibt es auch hier ganz starke Unterschiede bei den ungesättigten Fettsäuren. Von der Weltgesundheitsorganisation wird zum Beispiel, das ist ein bisschen kompliziert, man unterscheidet hier zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Sie kennen vielleicht die Omega-3-Fettsäuren vom Fisch her, da sind die reichlich enthalten, während die Omega-6-Fettsäuren zum Beispiel vor allem in Distelöl drin sind, im Maiskeimöl, Distelöl, Maiskeimöl, Sonnenblumenöl, Kürbiskernöl, vor allen Dingen in diesen Ölen. Und hier wird ein Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren von 5:1 empfohlen als Maximum. Das Problem ist, dass wir heute durchschnittlich etwa bei 10:1 bei diesem Verhältnis liegen, viele sogar bis 15:1. Das heißt, wir nehmen tendenziell auch bei den ungesättigten Fettsäuren zu viel von diesen Omega-6-Fettsäuren auf. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, Öle, die ich genannt hatte, wie Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Distelöl, Kürbiskernöl etwas zu reduzieren. Das heißt aber nicht völlig rauszulassen, die sind ja auch gesund, aber nicht in zu großem Maße. Aber da etwas reduzieren und stattdessen eben als Beispiel vor allen Dingen das Leinöl oder den Leinsamen wieder verstärkt einzubeziehen. Der Leinsamen, das ist das pflanzliche Lebensmittel mit Abstand mit dem höchsten Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, vor allen Dingen den Omega-3-Fettsäuren. Ist kerngesund, sollte man eigentlich täglich in irgendeiner Form mit einbeziehen. Auch das Rapsöl ist hier sehr günstig, weil es eben auch etwa 12% Omega-3-Fettsäuren mitliefert. Walnüsse oder die Nüsse insgesamt, aber vor allen Dingen auch Walnüsse oder Walnussöl sind hier sehr empfehlenswert. Und bedingt auch Sojaöl und Weizenkernöl. Aber auch die Avocado hat ein sehr gutes Fett oder auch, was Sie angesprochen haben, auch Olivenöl zeichnet sich dadurch aus, dass es vor allen Dingen sehr viel einfach ungesättigte Fettsäuren hat, ähnlich auch wie das Rapsöl und die Avocado und Nüsse. Und auch diese einfach ungesättigten Fettsäuren werden heute als sehr hochwertig eingestuft. Die Weltgesundheitsorganisation hat hier eine relativ eindeutige Empfehlung, die auch sehr vernünftig ist. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat sich auch diesen Empfehlungen angeschlossen. Das heißt, es werden hier maximal 25% der Fettaufnahme in Form von gesättigten Fetten empfohlen, mindestens 50% einfach ungesättigte Fettsäuren und etwa 25% mehrfach ungesättigte Fettsäuren.
Nun müsste man jetzt, um das sich merken zu können, am besten mit einem Schreiber da sitzen, um sich das aufzuschreiben, aber vielleicht gibt es da noch.
Man kann es auch in Mengen ausdrücken, da ist es vielleicht sogar noch einfacher.
Oder meine Frage sollte jetzt dahingehend gehen, welche Öle sollte man am besten im Schrank haben und welche Flaschen sollten schneller leer gehen?
Okay. Ich denke, man sollte einfach variieren. Mhm. Man kann nicht sagen, jetzt nur noch Rapsöl beispielsweise. Es sind ja auch Gewürzeöle und so sollten sie auch mengenmäßig verwendet werden. Eben nicht so im Kreisverkehr über einen Salat drüber. Da kann auch schnell ein Salat zu einer Kalorienbombe werden, weil das muss man sich klar machen. Ein Esslöffel Öl hat auch etwa den Kaloriengehalt von 500 Gramm Gemüse. Mhm. Also man sollte da schon dosiert sein, auch wenn es sich um hochwertige handelt. Aber wie gesagt, es ist nach allem, gerade in den letzten Jahren wurden groß angelegte Studien gemacht von der Harvard University, beispielsweise an über 150.000 Menschen aus Gesundheitsberufen. Und auch hier konnte eindeutig ermittelt werden, dass eine Erhöhung der einfach ungesättigten Fettsäuren über Rapsöle, über Olivenöl, aber auch eine Erhöhung des Anteils von Omega-3-Fettsäuren über die angesprochenen Öle wie Leinöl, Rapsöl, Walnussöl, Weizenkeimöl sehr, sehr empfehlenswert ist, wenn man eine vernünftige Vorbeugung machen möchte. Und insbesondere diese Omega-3-Fettsäuren haben ja eine ganze Palette an positiven Wirkungen. Sie wirken zum Beispiel blutdrucksenkend. Das ist eindeutig bewiesen, weil diese Omega-3-Fettsäuren eine Entspannung der Blutgefäße bewirken. Mhm. Sie senken das schädliche LDL-Cholesterin, was immer wieder angesprochen wird und wo auch ein gewisses Risiko von ausgeht. Andererseits können zum Beispiel die einfach ungesättigten Fettsäuren, die sie über Rapsöle oder Avocado und Nüsse aufnehmen, das HDL stabil halten oder sogar leicht ansteigen lassen, was auch wieder das sehr viele Vorteile bringt für unser Herz-Kreislauf-System. Die angesprochenen Fettsäuren verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, was auch mit dieser Flexibilität der Blutkörperchen zusammenhängt, die ich angesprochen habe. Die Blutblättchen können nicht so stark an die Blutgefäßwände anhaften. Das heißt, auch hierdurch sinkt das Risiko, dass es zu atherosklerotischen Veränderungen kommt in den Gefäßen. Aber was auch ganz neue Untersuchungen oder diese Untersuchungen eben auch gezeigt haben, was relativ neu ist, sie wirken auch sehr stark entzündungshemmend. Und das heißt, sie sind vor allen Dingen auch für Leute empfehlenswert, die zu Allergien neigen, die entzündliche Darmerkrankungen haben oder Hauterkrankungen wie Schuppenflechte, rheumatische Situationen. Wir haben mittlerweile in Deutschland etwa 4 Millionen Rheumatiker. In unserer Klinik geben wir denen sehr viel mehr Omega-3-Fettsäuren mit sehr positiven Ergebnissen. Also Sie sehen, Sie können durch die Fettauswahl den Körper in seiner Regulation sehr stark beeinflussen.
Also so, dass das gut ausgesuchte Öl auch ein Therapeutikum werden kann.
Absolut. Und ich meine, viele dieser modernen Krankheiten treten ja nur auf, weil das Verhältnis der einzelnen Fettsäuren sich in den letzten 100 Jahren dramatisch verändert hat.
Mhm. Ja. Lassen Sie uns noch mal praktisch werden. Wenn wir Hausfrauen also einkaufen gehen, welche Öle sollten wir vielleicht zu Hause haben? Zwischen welchen Ölen sollten wir variieren und warum?
Also ich denke, wie das auch immer mehr der Fall ist, auch was die mediterrane Ernährung auszeichnet oder auch die japanische Ernährung, in jedem japanischen Haushalt beispielsweise finden Sie auf jeden Fall Sojaöl oder Rapsöl. Die Japaner verwenden sehr viel Rapsöl und das sollte auch bei uns regelmäßig drin sein. Olivenöl ist nach allem, was uns an Ergebnissen vorliegt, ein sehr hochwertiges Öl, sollte auch nicht fehlen, auch geschmacklich für viele Leute ansprechend. Aber was ich auch schon sagte, was ich für sehr empfehlenswert halte, es muss auch nicht immer das Öl sein. Wenn Sie einen Salat machen, das muss nicht unbedingt eine Öl-Essigsoße sein. Sie können ja auch einfach mal eine Nuss Fruchtsoße beispielsweise machen. Wenn jetzt im Winterzeit die Orangenzeit wieder beginnt, probieren Sie es mal aus, einfach die frischen Orangen mit ein paar gerösteten Mandeln zu pürieren oder mit Cashewnüssen oder mit Haselnüssen. Das schmeckt fantastisch. Und so haben Sie zwar nicht ein Öl im Salat, aber die Nüsse liefern ja etwa 60% Fett. Mhm. Und damit braucht man nicht noch zusätzlichen Öl. Und das Öl ist ja immer nur ein Teil eines Lebensmittels.
Jedoch ist es so, dass in unserer Küche wir sehr viel auch warme Nahrungsmittel zu uns nehmen, Fleisch auch. Ja. Worin sollten wir Fleisch braten zum Beispiel.
Ja, okay, da muss man natürlich hitzestabile Fette nehmen. Und
genau.
Diese ungesättigten Fette oder diese Öle, die ich angesprochen habe, die sind natürlich durch den Anteil eben an ungesättigten Fettsäuren auch nicht so hitzestabil. Während die gesättigten Fettsäuren, das könnte man vielleicht in dem Fall auch als gewissen Vorteil beschreiben, eben sehr hitzestabil sind. Man muss immer aufpassen, dass man nicht den Rauchpunkt eines Fettes erreicht. Also für Anbraten von Fleisch kann man zum Beispiel ein reines Butterfett nehmen. Auch ein Kokosfett wäre hier in Ordnung. Oder was ich vor allen Dingen empfehle, das sind, ist jetzt wieder ein bisschen kompliziert, aber das sind sogenannte Hai-Olig-Öle. Die sind nicht so bekannt. Das sind zum Beispiel, ich sagte ja schon, Sonnenblumenöl hat normalerweise einen sehr hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Aber es gibt spezielle Züchtungen von Distelsamen oder auch Sonnenblumensamen mit einem sehr hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren. Und diese einfach ungesättigten Fettsäuren sind für unsere Blutgefäße sehr vorteilhaft und sie sind relativ hitzestabil. Und genau dieses Kriterium erfüllen eben diese Hai-Olig-Öle. Die gibt es auch in immer mehr Supermärkten, aber vor allen Dingen in Reformhäusern, Naturkostläden. Und das wäre ein ideales Öl zum starken Anbraten.
Und was steht dann auf der Verpackung? Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, hitzebeständig, dass ich als Verbraucher weiß, aha, das ist jetzt so ein Öl, was mir der Herr Faulstich heute empfohlen hat.
Das steht dann direkt drauf, Hai-Olig-Öl. Das muss direkt angegeben sein und das zeichnet sich, wie gesagt, dadurch aus, da steht dann drauf, dass ein sehr hoher Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren vorliegt. Wobei, das trifft vor allen Dingen jetzt für das Anbraten von Fleisch, wo sich ja schnell, wo sie viel Hitze brauchen, damit sich die Poren schnell schließen, zum leichten Anbraten, zum Beispiel von Zwiebeln oder auch mal Gemüsefrikadellen. Da reicht auch völlig Olivenöl oder Rapsöl aus.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, empfehlen Sie an Ölen das Sojaöl, Rapsöl, Olivenöl, dann besonders auch
die Nussöle.
Nussöle, Walnussöl, aber auch Leinöl.
Auch Leinöl, ja.
Und Kürbiskernöl.
Kürbiskernöl weniger. Ist ein geschmacklich hochwertiges Öl, aber es hat eben ein sehr ungünstiges Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, nämlich bei etwa 120 zu 1 oder 126 zu 1. Und wie gesagt, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt hier ein Verhältnis von 5 zu 1. Mhm. Da sehen Sie schon, dass das extrem hoch liegt. Und wir nehmen heute einfach von diesen Ölen, wie Sonnenblumenkernöl vor allen Dingen und Kürbiskernöl, die alle ähnlich zusammengesetzt sind und Maiskeimöl, zu viel auf. Mhm. Wir sollten das deutlich reduzieren, zugunsten der genannten Öle.
Vielleicht lassen wir das mit den Ölen jetzt erstmal so stehen. Vielleicht klärt sich nachher durch die Fragen der Hörer noch die ein oder andere Frage bezüglich der Öle. Ich möchte gerne noch über die Frage sprechen, ob jetzt, wenn ich vorm Regal stehe und die Wahl habe, ich will mir Butter kaufen, kaufe ich lieber Butter oder Margarine?
Ja. Ich denke, das kann man so auch nicht eindeutig sagen. Es hängt immer von der Qualität ab, vor allen Dingen der Margarine. Früher hätte ich vor einigen Jahren noch gesagt, also die Butter ist gegen die meisten Margarinesorten absolut naturbelassen, weil Margarine teilweise sehr stark verarbeitet wird. Früher hatte die Margarine auch sehr viel mehr gefährliche Transfettsäuren drin. Da die Margarineindustrie mittlerweile auch auf diese Untersuchungen reagiert, den Anteil an diesen Fettsäuren deutlich reduziert. Also es gibt mittlerweile auch einige sehr gute Margarinesorten. Und man muss eben auch immer hier bei der Beantwortung dieser Frage die gesamte Ernährung sehen. Wenn zum Beispiel jemand insgesamt sehr viel tierische Lebensmittel wiederum einbezieht, sehr viel Schmand isst, Käse, Creme Fraiche und all diese Dinge, sehr viel Milch trinkt oder einbezieht in seine Ernährung, sehr viel Wurst und Fleischwaren mit drin hat, dann so eine Person hat wieso insgesamt schon eine sehr einseitige Fettaufnahme über den hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Und da muss man nicht unbedingt noch über die Butter noch eins draufsetzen, also den Anteil an gesättigten Fettsäuren noch mehr erhöhen, weil Butter hat etwa 60% gesättigte Fettsäuren. Da wäre es als Ausgleich, dass man die Balance in der Fettaufnahme für sich wiederfindet, eben eher empfehlenswert, eine Margarinesorte zu nehmen, die zum Beispiel auch einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren aufweist, zum Beispiel auf Rapsölbasis aufgebaut ist oder Olivenölbasis, oder eben auch es gibt auch mittlerweile Omega-3-Fettsäure-Margarinen mit einem relativ hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, wo zum Beispiel Walnussfett mit einbezogen ist oder Rapsöl integriert ist oder auch Leinsamen, also das Öl aus dem Leinsamen. Und das ist dann ein sehr empfehlenswerter Ausgleich dazu.
Manchmal werden wir ja auch geködert durch die Aufschriften auf den Produkten. Gerne steht auch drauf, Cholesterinspiegel senkend. Was heißt das?
Ja, das hängt eben auch wieder das hat man ja jahrelang gemacht. Deswegen spreche ich das ja auch so deutlich an, dass wir diese Omega-6-Fettsäuren reduzieren sollten. Man weiß, dass diese ungesättigten Fettsäuren auch teilweise den Cholesterinspiegel reduzieren können. Deswegen hat man in vielen Margarinesorten den Anteil an Linolsäure, das ist die wichtigste Omega-6-Fettsäure, extrem erhöht. Nur diese ungesättigten Fettsäuren, die sind eben auch sehr reaktionsfreudig. Ich habe es ja eingangs erklärt, dass da Kohlenstoffatome sind, die nicht mit Wasserstoff abgesättigt sind, und dadurch sind sie sehr reaktionsfreudig. Es kommt zu schnell zu Reaktionen mit Sauerstoff, und dann spricht man eben von, dass diese Fette oxidiert werden, wodurch eben auch dieser ranzige Geschmack auftritt. Und das muss man eben immer dabei berücksichtigen, wenn man zu viel von diesen ungesättigten Fettsäuren aufnimmt, braucht man auch einen sehr guten Oxidationsschutz über bestimmte Begleitstoffe, wie zum Beispiel Vitamin E oder auch bestimmte Sterine, die eben in Pflanzen reichlich enthalten sind. Sonst kann das Risiko eben auch zunehmen.
Nun machen Sie mich nachdenklich, was die Margarine betrifft, weil auch bei Margarinen sind auch gerade, was die Preisspanne betrifft, die ist extrem hoch. Also es gibt sehr teure Margarinen, es gibt sehr preiswerte Margarinen, es gibt Margarinen, die eher zum Backen geeignet sind, und es gibt halt Margarinen, die damit werben, dass sie den Cholesterinspiegel senken. Neuerdings sind Margarinen auch Bakterien mit dazu gemischt. Also man wird als Verbraucher, steht man inzwischen vor den Regalen und wird regelrecht verunsichert. Und bei der Butter geht es dann gleich weiter. Eine ganz simple, einfache Empfehlung, vielleicht auch darauf ausgeht, vielleicht welche Störung vielleicht auch der Einkäufer, der Konsument schon mit sich bringt.
Ja, also man sollte erstmal bei der Margarineauswahl eben drauf schauen, welche Fette sind da überhaupt drin, nach diesen Kriterien, die ich angesprochen hatte.
Das steht an der Seite meistens.
Das steht drauf.
Man sollte sich also mal die Arbeit machen, das Kleingedruckte einfach mal zu lesen.
Genau, schauen, ist die zum Beispiel auf Leinöl- oder Rapsölbasis aufgebaut oder ist das nur eine Sonnenblumenmargarine? Mhm. Das kann dann eben, wenn man immer nur diese Dinge einbezieht, zu viel werden. Aber man sollte vor allen Dingen bezüglich der Qualität drauf achten, dass da auch nicht draufsteht, teilweise gehärtete Fette. Sollte also ungehärtet sein. Das trifft zum Beispiel für Reformhaus oder Margarinesorten, die im Naturkostbereich angeboten werden, fast immer oder ausschließlich zu. Da finden Sie keine gehärteten und umgeästerten Fette. Das ist sehr wichtig, weil eben bei diesem Härtungsprozess sehr problematische Fettsäuren entstehen. Mhm. Also das würde ich erstmal empfehlen. Und eben ganz speziell eben auf diese Margarinesorten schauen, wie die angesprochene, es gibt zum Beispiel von, ich möchte jetzt keine Werbung unbedingt machen, aber von Vitaquell-Sorten auf auch eine sogenannte Omega-3-Fettsäure-Margarine, die eben Rapsöl auch mit einbezieht. Das wären sicherlich gute Sorten. Oder eben auch von anderen Marken, Sorten, die auch sehr viel Olivenölanteil beinhalten, sehr viel Rapsöl beinhalten. Das wären Sorten, die günstig wären. Mhm. Also man sollte nicht ausschließlich auf Sonnenblumen-Margarinesorten zurückgreifen.
Dankeschön bis hierhin. Der Ernährungsratgeber hier bei Radio Horeb. Wir sprechen über Fette, und besonders wollen wir darüber sprechen, oder sprechen wir darüber, ja, wie Fette dosiert werden, denn Fette sind lebensnotwendig. Wir brauchen Fette, damit einfach der Stoffwechsel in unserem Körper bestehen kann. Nur, wie wir schon gehört haben, es kommt auf die Art der Fette an. Also wir sprechen gleich weiter im Ernährungsratgeber bei Radio Horeb über die Fette. Willkommen im Hörertelefon bei Radio Horeb in der Lebenshilfe, Ihrer christlichen Stimme bei Radio Horeb. Wir sprechen über Fette. Wir sprechen darüber, dass Fette richtig dosiert lebensnotwendig sind. Es haben sich einige Hörer jetzt zu Wort gemeldet. Ich darf Frau Pfeiffer aus Ruhpolding begrüßen. Grüße Gott.
Ja, grüße Gott. Sie haben vorher besprochen, Fette und Öle zum Braten. Und da wollte ich mal sagen, dass ich wirklich ganz tolle Erfahrungen habe mit kaltgepresstem Kokosöl, das da auch erwähnt worden ist. Und es gibt halt einen großen Unterschied zu diesen gängigen Kokosölen, die man so kennt, die so hart und weiß sind. Und dieses kaltgepresste Öl, das ist bei Zimmertemperatur oder wenn es so ab 25 Grad fast flüssig. Und man kann da wirklich sogar frittieren damit. Die Sachen schmecken dann auch nicht jetzt stark nach Kokos, sondern sind also ganz mild. Und das Tolle daran ist, dass man es auch 2 Jahre bei Zimmertemperatur aufheben kann, weil es eben, wie schon erwähnt worden ist, kaum hoch ungesättigte Fettsäuren hat und so nicht ranzig wird. Und ich habe wirklich ganz tolle Erfahrungen damit.
Okay, man muss natürlich auch dabei berücksichtigen, dass Kokosfett einen sehr hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren hat, deswegen ist es ja so jetzt so stabil. Trifft alles zu, was Sie sagen, also es ist zum Braten sehr gut geeignet, aber wenn Sie viel anbraten, dann ist es auch durchaus sinnvoll, solche High-Olig-Öle einzubeziehen, die auch einfach ungesättigte Fettsäuren beinhalten.
Ja, ich hätte ein Öl, wo ich meine, dass es so eins ist, wie Sie erwähnt haben, ja. Weil von der Teutoburger Ölmühle, die haben viele solche Öle.
Die haben auch sehr gute Öle, ja.
Kennen Sie die?
Ja, natürlich.
Weil ich finde, da steht zwar drauf, der hohe Anteil an einfach ungesättigter Ölsäure macht es sehr hitzestabil, jetzt ist
genau.
Sonnenblumenöl, aber ich finde da nicht diesen Ausdruck, den Sie erwähnt haben mit diesem High-Olig, steht also nur Sonnenblumenkernöl Organik drauf und das ist, habe ich im Internet gelesen, eben eine spezielle gezüchtete Sonnenblumenkernsorte ist, die eben etwas anders ist.
Diese einfachen gesättigten Fettsäuren beinhaltet. Ich glaube, die Teutoburger hat auch so ein es könnte das sein, dass die ein High-Olig-Öl haben, ja.
Und der Rapskernöl eben auch, das ganz, ganz anders ist wie die anderen, ja. Das ist wirklich.
Also, okay, Sie können davon ausgehen, dass auch natürliches Rapsöl etwa bis 180 Grad hitzestabil ist, ähnlich wie Olivenöl.
Aha.
Also, aber das reicht nicht zum starken Anbraten von Fleisch normalerweise aus.
Ja, also da würden Sie auch schon eher so eben solche Kokosfette nehmen, wenn es richtig, oder
also
eben Butterfett oder Schmalz.
Selten, oder kein Fleisch, oder sehr selten an, aber wenn, dann würde ich, ich persönlich würde ein High-Olig-Öl nehmen, auf Sonnenblumenbasis oder auf, in der Regel auf Sonnenblumenbasis wird es, oder auf Rapsölbasis gibt es das, glaube ich, auch, ja.
Ja, wissen Sie denn, wie heiß man das erhitzen kann?
Ja,
weil da steht zwar drauf,
diese High-Olig-Öle,
stabil, aber
Die kann man bis, da kann man frittieren sogar drin, ohne Probleme.
Ach so, aha. Das habe ich mir bis jetzt nicht getraut.
Die sind noch stabiler sogar praktisch wie Kokosfett, was ja schon extrem stabil ist.
Aha.
Also da können Sie alles auch stark anbraten. Der Vorteil ist, wie gesagt, dass Sie eben durch solche Öle eben mehr in dem Bereich der einfach ungesättigten Fettsäuren liegen, was den Empfehlungen der WHO entspricht.
Aber das hätte Olivenöl auch, aber nicht jedes Olivenöl
aber
kann man
nicht
so heiß machen.
Nee, Olivenöl ist nicht so hitzestabil zum Anbraten von Fleisch.
Aha.
Gut,
ja.
Dann
ja, okay,
haben
Dank.
Wir jetzt was
ja.
dazugelernt zum Braten. High-Olig-Öle auf Sonnenblumenbasis oder auf Rapsölbasis. Jetzt habe ich Frau Margarete am Telefon. Sie hat eine Frage zu ihrer Margarine. Grüße Gott,
ja.
Frau Margarete.
Ja, grüße Gott. Mein Mann ist cholesteringefährdet. Wir nehmen statt Butter Bertoli Margarine auf das Brot, also als Brotaufstrich. Und es soll also cholesterinfreundlich sein.
Cholesterinfreundlich, das sagt gar nichts aus. In Margarine haben Sie nie Cholesterin drin. Das ist für mich eine völlig unsinnige, wenn das draufsteht, cholesterinfreundlich. Manchmal wird sogar auf Margarinesorten geworben mit enthält kein Cholesterin. In pflanzlichen Ölen haben Sie nie Cholesterin drin.
Mhm.
Sowas kann man sich sparen.
Also es heißt Brotaufstrich mit mildem Olivenöl.
Ja, okay, Olivenöl. Je nachdem, wie hoch der Anteil ist, kann man eindeutig aufgrund der Untersuchungsergebnisse sagen, dass es gerade das problematische Cholesterin, das LDL-Cholesterin, senkt, ja, wenn man es regelmäßig einbezieht, und eben auch das günstigere Cholesterin oder die günstigere Cholesterinfraktion, das HDL, im Gegensatz auch zu anderen Fettsäuren nicht senkt.
Ja.
Insofern fördert es ein vernünftiges Verhältnis von LDL zu HDL, was das Risiko eindeutig absenkt. Also Olivenöl oder ähnlich, vielleicht sogar noch besser das Rapsöl.
Rapsöl.
Weil Rapsöl den Vorteil hat, dass es neben einem sehr hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren sogar noch etwa 12% Omega-3-Fettsäuren hat, die eben sich in Verbindung mit diesen einfach ungesättigten Fettsäuren auch sehr, sehr positiv auf das Risiko oder die Risikoabsenkung auswirken bezüglich Herz-Kreislauf-Krankheiten. Aber Sie sollten nicht nur auf die Öle achten. Wenn da die Werte im Grenzbereich liegen, sollte man sich insgesamt mal die gesamte Ernährung anschauen und da die einzelnen Lebensmittelgruppen sinnvoll gewichten, insbesondere mehr auch vegetarische Gerichte einbeziehen und auch da mal Alternativen kennenlernen. Also nicht, was ich eingangs sagte, sich irgendwelche Dinge verbieten, Wurst oder auch Käse, sondern mal auch Brotmahlzeiten zum Beispiel gegen Gemüsegerichte austauschen oder mal am Abend einen Fisch mit Gemüse zu sich nehmen. Das können ganz leckere Sachen sein und das bringt Vorteile. Vor allen Dingen auch mal so ein bisschen genauer gucken, was nehme ich da mit meiner Ernährung überhaupt an versteckten Fetten zu mir. Ja. Und wie ist die Fettsäurekonstellation insgesamt?
Und es wird so vielerlei Olivenöl angeboten.
Ja.
Welches Olivenöl wäre für mich das Richtige, für meinen Mann, der cholesteringefährdet ist?
Also da sollte man immer eine erste Pressung nehmen. Das im Italienischen ist dann die Bezeichnung angeben Extravergin oder eben natives Olivenöl extra. Das ist die erste Pressung und das ist das wertvollste Olivenöl. Und möglichst sollte man diese kaltgepressten Öle, die sollten kaltgepresst sein, und sie sollten möglichst auch aus ökologischem Anbau kommen, weil viele Spritzmittel eben auch fettlöslich sind und die sind ja dann nicht raffiniert, diese kalten gepressten Öle. Und deswegen sollte man hier kein Risiko eingehen.
Ja, wie ist es mit Eier? Sind Eier für meinen Mann gesund?
Auch hier gibt es Untersuchungen dazu. Früher hat man immer Eier abgelehnt in einer, wenn der Cholesterinspiegel relativ hoch ist. Heute weiß man, dass Eier kurzfristig auch in größeren Mengen nicht direkt den Cholesterinspiegel erhöhen. Aber trotzdem wird allgemein bei hohen Werten empfohlen, hier zurückhaltend zu sein. Das Problem ist auch immer die Qualität wieder der Eier. Früher haben die Hühner, die frei leben, die haben zum Beispiel ein viel günstigeres Muster gehabt wieder der Fettsäuren. Da haben sie ein Verhältnis von gesättigten zu ungesättigten Fettsäuren von 1:1 gehabt, wenn die Omega-3-Fettsäuren drin gehabt, wenn die Hühner auch noch Samen picken, wenn sie Würmer essen und Gras fressen, weil gerade in diesen Wildpflanzen sehr viel Omega-3-Fettsäuren drin ist. Das heißt, solche Eier, es hängt immer auch beim Tier von der Fütterung ab. Heute gibt man den Hühnern vorwiegend Getreide. Und Getreide hat einen sehr hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren und heute haben sie durchschnittlich in den Eiern ein Verhältnis von 20:1 von gesättigten zu ungesättigten Fettsäuren. Und das ist ein Riesenunterschied. Und diese gesättigten Fettsäuren in zu hohem Maße in Verbindung mit dieser relativ hohen Cholesterinzufuhr, mit einem Ei nehmen sie etwa die empfohlene Tagescholesterinmenge auf, kann das langfristig zu viel werden.
Ja.
Aber ab und zu genauso wie bei der Butter.
Ist das zu viel?
Ein Ei in der Woche?
Ja.
Ach, das ist überhaupt nicht zu viel. Sie müssen natürlich auch gucken, wie viele Eier nehme ich in versteckter Form auf. Nicht nur die mal ein Frühstücksei zu sich nimmt.
Ja.
Die meisten Eier werden über Backwaren oder
Pfannkuchen.
Oder Pfannkuchen und solche Dinge gespart.
Ja.
Gut, kommen wir zum Ende, Frau Margareta. Ja.
Dankeschön.
Auf Wiederhören, alles Gute für Sie. Herr Faulstich, unser Ernährungsratgeber geht dem Ende zu. Wir haben über Fette gesprochen. Was sollte dem Hörer jetzt im Ohr nachklingen, wenn er das nächste Mal vorm Regal steht, wenn er eine Butter, eine Margarine kauft, wenn er Öle kauft zum Braten oder auch Öle für Salat?
Also ich denke, einfach ein bisschen genauer drauf schauen, um welche Qualität handelt sich das? Qualität statt Quantität. Beim Motoröl achtet man sehr genau auf die Fettqualität, beim Speiseöl oft viel zu wenig. Das heißt, zum Beispiel bei der Margarinesorte darauf achten, was ich gesagt hatte, dass sie möglichst ungehärtet ist. Das steht auch drauf, also dass da keine gehärteten Fette drin sind, dass der Kaltpressöl auch in der Margarine möglichst hoch ist, dass man auf die Sorten mehr achtet, dass man abwechslungsreicher hier sich ernährt, also auch gerade bei den Ölen, dass man mehr Nüsse einbezieht oder die Nussöle, dass man den Leinsamen oder das Leinöl bevorzugt, Rapsöl, Walnussöl. Das wären alles sehr, sehr gute Empfehlungen. Die Avocado ist sehr gesund. Man weiß auch aus einer Vielzahl von Untersuchungen, dass ein regelmäßiger Verzehr von Nüssen, ob trotz des hohen Fettgehaltes, natürlich muss das in Maßen erfolgen, sich sehr positiv auswirkt. Auch auf die Butter muss man überhaupt nicht verzichten. Man kann sie auch weiterhin einbeziehen, aber eingepackt in eine insgesamt gesunde Ernährung.
Dankeschön.
Ja?
Ja?
Okay.
Ernährungsratgeber, Fette richtig dosiert, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Gast war Peter Vollstich, Ernährungswissenschaftler aus der Malteserklinik von Wegbecker in Bad Brückenau. Ich danke Ihnen, dass Sie unser Gast waren und für unsere Fragen zur Verfügung standen. Auf Wiederhören.
Ich bedanke mich auch. Ja, Wiederhören. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen und natürlich auch bei den Zuhörern.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die heutige Sendung noch einmal hören möchten, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können ins Internet gehen unter www.horeb.org und sich die Sendung downloaden. Im Internet stellen wir auch einen Podcast für Sie bereit, der Ihnen immer per Mausklick die Sendungen zuliefert. Wünschen Sie Informationen bzw. möchten Sie Kontakt aufnehmen mit der Malteserklinik von Wegbecker, dann hält unser Hörerservice die Kontaktdaten für Sie bereit. Die Rufnummer ist die 0700 7525 7525. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die sich gerne intensiver mit der Ernährung auseinandersetzen wollen, unser heutiger Gast, der Diplom-Ökotrophologe Peter Vollstich, hat ein Buch geschrieben. Es trägt den doch leichten Titel Mein Weg zum Wohlfühlgewicht. Auch das heutige Thema haben wir aus diesem Buch entnommen. In dem Buch gibt es auch Rezeptvorschläge. Es wird genauestens in einer guten Sprache erklärt, warum, wieso, welches Fett. Es wird natürlich auch über Vitamine gesprochen und über alle Bestandteile unserer Ernährung. Also, wenn Sie sich für das Buch interessieren, gehen Sie entweder ins Internet, dort halten wir die Informationen für Sie bereit, oder rufen Sie die Kollegen vom Hörerservice an. Die Nummer ist die 0700 7525 7525. Das Buch von Herrn Vollstich trägt den Titel Mein Weg zum Wohlfühlgewicht. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich von Ihnen Sabine Böhler.